Ihr müsstet mich hören. Ihr hört mich. Wunderbar. Perfekt. Sehr schön. Ich habe gedacht, eigentlich kann ich ja jetzt auch beginnen mit Stadt, Land, Fluss. Antike Stadt mit J. Jerusalem war gut, Jericho ist besser. Weil wir nähern uns der Stadt Jericho allmählich. Wir haben letzte Woche mit der neuen Predigtserie begonnen, dem Buch Josua. Ich fummel immer noch da hinten mit dem Kabel rum. So, jetzt. Und letzte Woche haben wir gehört, wie das Volk der Hebräer gestartet ist mit 600.000 Mann. Ein riesiges Heer, oder? Ein unglaubliches Heer. Und das waren ja nur die 600.000 Mann. Da war ja noch Mann und Maus. Also ich meine, Familie, Frauen, Kinder. Das war ein Riesentross, der da noch mitgetingelt ist. Vieh, alles Mögliche dabei. So nach dem Motto, wir haben unseren Hausstand dabei, weil wir möchten da drüben siedeln. Also das ist schon eine richtige Aktion gewesen. 600.000 kampferprobte Männer mittlerweile. Ein riesiges Heer. Und ich versuche, ich schalte mal ein, vielleicht hilft das. Genau. Und ja, man kann es so halbwegs sehen, das ist eigentlich das Ziel. Genau. Hinter ihnen liegt schon jetzt das Land, was sie bereits erobert haben. Das Ostjordanland für die drei Stämme. Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, die dort siedeln sollten. Und jetzt, nachdem sie das erobert haben, liegt dieses riesige Heer am Ostufer des Jordan. Und vor ihnen liegt der Fluss, der zu der Zeit Hochwasser geführt hat. Das lesen wir etwas später, in der Erntezeit. Und auf der anderen Seite des Flusses liegt die Stadt Jericho. Und an dieser Stadt Jericho gab es auch keinen, da kam man nicht einfach so vorbei. Das war eine mächtige Stadt. Gott hatte ihnen zugesagt, das ganze Land, sowohl das Ostjordan als auch das Westjordanland, ihnen in ihre Hand zu geben. Und er hat ihnen auch zugesagt, hey Leute, jeder Landstrich, auf den ihr euren Fuß setzt, gehört euch. Wow, was für eine Zusage, oder? Also da möchte man doch einfach sagen, hey, da warte ich doch nicht mehr. Was gibt es da noch zu tun? Dann gehe ich doch mal los, oder? Ich meine, die Zusage ist klar. Wer immer da wohnt, interessiert mich eigentlich gar nicht. Leute, lasst uns losgehen. Aber was sie eben noch trennt, sind eben diese zwei Dinge. Der Fluss mit dem Hochwasser, wobei das sind sie ja mittlerweile gewohnt. Das kennen sie schon, da denken sie, das ist für Gott kein Hindernis. Das haben wir schon erlebt, dass Gott dann einfach irgendwie wird das schon machen, dass wir da durchkommen, unbeschadet mit dem ganzen Volk. Das kennen wir schon. Aber auf der anderen Seite liegt eine Stadt, dass sie dies letzte Mal gesehen haben, das dürfte über 40 Jahre her sein, als die letzten Kundschafter dort gewesen sind. In 40 Jahren passiert viel. Wenn ich heute durch Brombach fahre, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es Straßen, wo ich dann denke, was war hier eigentlich früher? Das sah früher anders aus. Also es verändert sich ja alles. Das, klar, es entwickelt sich ja auch alles weiter. Und Jericho war eine wichtige Stadt aus verschiedenen Gründen. Erstens mal lag Jericho an einer Wegkreuzung, einer wichtigen Handelskreuzung, wenn man so will, einer Nord-Süd-Achse, die den Jordan entlang ging, eine wichtige Handelsroute. Und es war auch die Ost-West-Verbindung zum Mittelmeer. Alles führte da quasi an Jericho vorbei. Und Jericho war eine bereits sehr alte Stadt, damals schon. Man sagt heute vermutlich mit die älteste Stadt überhaupt. Und dadurch, dass sie an so einer wichtigen zentralen Stelle lag, war es natürlich auch bestimmt eine bekannte Stadt, eine reiche Stadt und natürlich auch eine sehr bewährte Stadt. Also nicht bewährte Stadt, sondern eine bewährte Stadt, also die sich auch verteidigen konnte. Wenn man sich die Stadt anguckt, man weiß, sie hatte zwei Verteidigungsmauern, eine innere und eine äußere. Und die Mauern waren Ja, ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen. In 2 Wochen wird der David sicher mehr über die Stadt Jericho und deren Mauern erzählen. Aber die Mauern waren nicht einfach so überwindlich. Das waren nicht normale Mauern. Ihr dürft euch schon freuen auf die Predigt in 2 Wochen. Diese Mauern waren speziell. Und von daher konnten die Bewohner von Jericho und dem Umland auch sich darauf verlassen, hey, egal wer da kommt, so easy wird es nicht werden, uns hier platt zu machen. Ja? Wir lassen uns da auch nicht einfach mal so über den Haufen rennen, schon gar nicht von einem Volk, was irgendwo jetzt denkt, sie müssen hier neu siedeln. Auf jeden Fall, diese Stadt war eine gut verteidigte Stadt. Wir wissen nicht, wie viele Leute dort zu dem Heer gehörten oder zur Armee, die diese Stadt verteidigte, aber wenn sie schon solche Anlagen hatten, dann werden es auch eine Menge Leute gewesen sein. Davon kann man auch ausgehen. Kein Wunder also, dass Josua sich entschlossen hat, bevor ich da jetzt einfach rübermarschiere, bin ich schlau. Ich will mir erstmal angucken, was uns denn da drüben erwartet. Und er schickt 2 Spione los, 2 Kundschafter in dieses Land um Jericho herum. Und wir lesen das in Josua 1, Vers 1, da steht, und Josua, der Sohn des Nun, sandte von Schittim heimlich 2 Männer als Kundschafter aus und sagte, geht, seht euch das Land an und Jericho. Was interessant ist, Josua tat es heimlich. Und ich habe mich gefragt, wieso heimlich? Ich meine, gut, Kundschafter und Spione, die sind immer auf eine Art dort heimlich, wo sie hingehen. Aber er schickte sie heimlich los. Das heißt, auch die Hebräer haben da nicht groß Wind davon gekriegt, dass er da heimlich ein paar Leute losgeschickt hat, um sich das Land anzuschauen und das zu erkunden. Und ich habe mich so gefragt, naja, vielleicht sitzt ihm doch in den Knochen, was 40 Jahre oder etwas mehr als 40 Jahre vorher sich abgespielt hat, wo Mose 12 Kundschafter in das verheißene Land geschickt hat und 10 von den 12, er war selber einer davon, und 10 von den 12 kamen zurück und haben gesagt, das Land ist eine Katastrophe. Da wohnen Riesen. Ja gut, okay, die haben tolles Obst, tolle große Früchte, aber es ist uneinnehmbar, schaffen wir nie. Und hat das Volk völlig verunsichert, verängstigt. Und alle sind plötzlich mit schlotternden Knien dagestanden. Und vermutlich wollte Josua genau das vermeiden. Weil für ihn war nicht die Frage, gehen wir darüber oder nicht. Er hatte die Zusage Gottes. Wir haben letzte Woche gehört, dass Gott 3-mal zu ihm gesagt hat, komm jetzt, sei mutig, oder? Sei unverzagt. Und das Heer oder seine Leute haben auch nochmal gesagt, hey, wenn Gott mit dir ist, sei mutig, lass uns das machen. Und für Josua war es gar keine Frage, da gehen wir rüber und das nehmen wir ein. Und die Kundschafter hat er nicht geschickt, um rauszufinden, ist das wirklich eine gute Idee, sondern nur um rauszufinden, wie machen wir es klug. Was ist das für eine Stadt? Wie funktionieren die Verteidigungsanlagen? Wie viel sind es? Was sind das für Leute? Wie ticken die? Wie sind die bewaffnet? Wie können wir das? Also wie gehen wir vor, um zu erleben, dass Gott sein Wort wahr macht? Wie verbinde ich das, was Gott an Zusage mir gegeben hat, mit meiner Aktion, da reinzugehen und das Land, wie versprochen, auch wirklich einzunehmen und zu erleben, wie Gott Sieg gibt. Dafür schickt er die Kundschafter und darum auch die Heimlichkeit. Aber jetzt passiert das eigentlich Interessante in unserem Kapitel, das wir nachher gleich lesen werden. Da liegt also nun ein ganzes Heer am Ostufer des Jordan. Josua hat sie schon aufgefordert, hey Leute, packt euch Wegzehrungen zurecht. Also die waren schon bepackt wie die Esel, oder sie hatten ihre Esel bepackt. Die waren parat, die Waffen waren gewetzt, die wollten jetzt loslegen. Da fehlte nur noch eines, der Startschuss. Die waren alle schon in freudiger Erwartung. Das Land nehmen wir uns jetzt. Und dann kommt Kapitel 2 und plötzlich fragt man sich, Moment mal, da geht es plötzlich um was ganz anderes. Und Gott schiebt plötzlich ein Kapitel ein, wo es um eine Frau geht, im Wesentlichen um Rahab. Wir stehen alle da und denken, so, jetzt kommen die heroischen Botschaften der Siege, Sieg um Sieg um Sieg, jetzt geht's ab durch den Jordan und dann machen wir das Land platt. Und dann kommt wie so ein Einschnitt und sagt, Moment, stopp, bevor wir das machen, kommt noch eine andere Story. Und dazu lesen wir diese Story. Also wenn ihr es lesen, ja, das kann man vielleicht. Vielleicht kann man es hinten nicht mehr so gut lesen. Und Josua, also Kapitel 2, ab Vers 1. Und Josua, der Sohn des Nun, sandte von Schittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sagte, geht, seht euch das Land an und Jericho. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure. Ihr Name war Rahab. Und sie legten sich dort schlafen. Das wurde jedoch dem König von Jericho berichtet. Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Söhnen Israel hierher gekommen, um das Land zu erkunden. Da schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn um das ganze Land zu erkunden sind sie gekommen. Die Frau aber nahm die beiden Männer und versteckte sie. Und sie sagte, ja, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich habe nicht erkannt, woher sie waren. Als nun das Tor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, da gingen die Männer wieder hinaus. Ich habe nicht erkannt, wohin die Männer gegangen sind, aber jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie einholen. Sie hatte sie aber auf das Dach hinaufgeführt und unter Flachsstängeln versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Da jagten ihnen die Männer nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten und man schloss das Tor, sobald die, die ihnen nachjagten, draußen waren. Aber bevor sie sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun, beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Da sagten die Männer zu ihr, falls ihr mitlesen wollt, müsst ihr vielleicht auch mal klicken. Aber wir sind doch, okay, wir sind, okay. Also vielleicht klickst du da hinten mal mitlesen, mal. Da sagten die Männer zu ihr, von diesem, nein, jetzt habe ich sie, jetzt bin ich verrutscht. Also ich fange nochmal an bei Vers 12. So schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Da sagten die Männer zu ihr, unsere Seele soll an eurer Statt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen. Da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus befand sich an der Stadtmauer und sie wohnte an der Stadtmauer. Und sie sagte zu ihnen, geht ins Gebirge, damit die Verfolger nicht auf euch stoßen und verbergt euch dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Weges. Da sagten die Männer zu ihr, von diesem deinen Eid, den du uns hast schwören lassen, werden wir unter folgenden Bedingungen frei sein. Siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur in das Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast, und musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer auch immer aus der Tür deines Hauses nach draußen gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt, und wir werden von diesem Eid frei sein. Jeder aber, der bei dir im Haus sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn Hand an ihn gelegt wird. Auch wenn du diese unsere Sache verrätst, so werden wir von deinem Eid frei sein, den du uns hast schwören lassen. Da sagte sie, wie ihr sagt, so sei es. Und sie entließ sie und sie gingen weg. Sie aber band die rote Schnur ins Fenster. Und sie gingen weg und kamen ins Gebirge und blieben 3 Tage dort, bis die Verfolger zurückgekehrt waren. Die Verfolger aber hatten den ganzen Weg abgesucht und sie nicht gefunden. Die beiden Männer kehrten nun um, stiegen von dem Gebirge herab, gingen hinüber und kamen zu Josua, dem Sohn des Nun, und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sagten zu Josua: Der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Bewohner des Landes vor uns mutlos geworden. Soweit. Wer war also nun diese Rahab? Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure. Ihr Name war Rahab und sie legten sich dort schlafen. Sie war eine Prostituierte in Jericho. Ausgerechnet dorthin gehen die Hebräer. Ist das nicht schräg? Also man muss sich ja schon fragen, wieso ausgerechnet zu einer Prostituierten? Also das ist doch wirklich ein Ding. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, vielleicht sind sie dorthin gegangen. Das Haus war halt strategisch günstig. Ne? Lag ja immerhin an der Stadtmauer. Vielleicht. Vielleicht war es auch clever, was sie gesagt haben, wenn wir in das Haus einer Hure gehen, stellt keiner dumme Fragen. Dann können wir quasi untertauchen, weil da gehen alle möglichen Leute ein und aus. Das, wen interessiert's? Who cares? Auch möglich. Am Ende, es könnte sogar sein, dass sie keine Ahnung hatten, wo sie hingehen. Dass sie nicht den blassesten Schimmer hatten, wer die Frau ist. Wäre auch denkbar. Wir wissen es gar nicht. Aber interessant ist, dass es auch gar keine Rolle spielt. Weil letztlich hat Gott sie dorthin geführt. Und man muss sich eher die Frage stellen, hä? Was macht Gott da? Er führt sein Volk in ein Haus einer Frau, die alle möglichen Götter anbetet, aber nicht ihn, die eine Nutte ist, was ja die Hebräer total, das ist ein No-Go. Und aber genau dorthin führt Gott sie und baut eine Geschichte, hat eine Geschichte mit dieser Frau. Es ist schon erstaunlich, was Gott da macht. Auf jeden Fall, sie kommen dorthin. Und der König von Jericho, obwohl sie vielleicht wirklich gedacht haben, da stellt keiner Fragen, der König von Jericho bekommt Wind von der Geschichte. Irgendwie, wahrscheinlich waren die alle in einem alarmierten Zustand im Sinne von, wir wissen, dass die Hebräer am anderen Ufer liegen. Wir wissen, wenn die kommen, wird es nicht lustig. Sagt sie ja, wir sind alle mutlos geworden. Wahrscheinlich hat da jeder jeden bespitzelt, im Sinne von, den habe ich noch nie hier in der Stadt gesehen. Ich glaube, das erzähle ich mal dem König. Oder, keine Ahnung, wahrscheinlich hat da jeder jeden ein Stück weit beäugt, im Sinne von, ist das schon einer von denen? Oder ist das noch, kann ich dem noch vertrauen? Naja, jedenfalls kriegt der König Wind davon und schickt Häscher nach diesen Männern, versucht sie, will ihre habhaft werden und kommt zu Rahab und fordert dort, lässt dort die Herausgabe der Spione von ihnen fordern. Und Rahab ist der Hammer, oder? Die lügt, ohne rot zu werden. Oder sie ist so heftig geschminkt, dass man es nicht merkt, dass sie rot wird. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls, die lügt wie gedruckt. Und sagt, ja, die Männer, das stimmt, ja, die waren da. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich weiß auch nicht, ich weiß weder, woher die kamen, noch wohin sie gegangen sind. Ich weiß nur, die sind aus der Stadt raus. Vermutlich müsst ihr euch jetzt ein bisschen ranhalten, wenn ihr die noch kriegen wollt. Und erzählt denen die Story vom Pferd, während sie genau weiß, ich habe die oben versteckt unter den Flachsstängeln, die da zum Trocknen liegen. Also sie hat das Risiko in Kauf genommen. Vielleicht könnten ja die Häscher reinkommen und im Haus sie suchen wollen, dann sind sie immer noch versteckt. Sie hat einfach gesagt, geht mal schnell hinter die Tür, ich wimmel die ab, sondern die ist vorsichtig gewesen. Aber die haben sich abwimmeln lassen und sind verschwunden. Aber eben, sie hat gelogen, dass sie die Balken gebogen haben und wenn man sich dann überlegt, wer war diese Frau, dann muss man sich sagen, ja gut, eigentlich konnte man denn von ihr etwas anderes erwarten? Also aus Sicht der Hebräer. Die kommen da jetzt in dieses Haus, haben vielleicht mittlerweile auch mitgekriegt, vielleicht gewusst vorher oder nicht, auf jeden Fall sicherlich dann irgendwann mitgekriegt, was ihre Profession gewesen ist. Und eigentlich waren sie bei einer Person, die aus ihrer Sicht grundsätzlich mal zutiefst verachtenswert war. Weil die Hebräer wussten, wer Gott ist und dass es nur einen gibt. Und sie wussten, die Frau, die betet alle möglichen heidnischen Götter an, die keine Götter sind. Das ist schon mal wertlos. Und sie gehört zu einem Volk, von dem Gott gesagt hat, radiert sie aus. Und sie hat einen Beruf, von dem Gott gesagt hat, radiert sie aus. Und also eigentlich war sie für sie nicht einmal lebenswert, ja, also die Frau. Und dann lügt sie auch noch, dass die Balken sich biegen. Das kann man sagen, okay, gut, vielleicht wollte sie einfach ihre Gastfreundschaft nicht aufs Spiel setzen. Könnte ja auch sein. Ne? Ich meine, die Regeln der Gastfreundschaft heißen ja auch, man muss die Leute schützen, die im Haus sind. Kann auch sein. Schlussendlich hat sie gelogen. Beißt die Maus keinen Faden ab. Und für die Hebräer, denke ich mal, war das eher, das war eine Unperson. Aber wie dem auch sei, die Lüge gelingt. Die Herrscher jagen auf die Lüge hin tatsächlich den heimlichen Besuchern hinterher. Natürlich vergeblich. Und es ist eine Tatsache, durch ihr Verhalten hat sie den Zweien das Leben gerettet. Vielleicht sogar ihren Auftrag. Das wissen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber im Grunde haben die einen Auftrag und letztlich war es aus Sicht der beiden Kundschafter sehr hilfreich, dass sie das gemacht hat. Weil sie haben erstmal überlebt und haben eine Chance, ihren Auftrag zu erfüllen und zu Josua zurückzugehen, zu sagen, Josua, die Stadt an sich hat es ein Stück weit in sich, aber mach dir keine Sorgen, die Leute sind mittlerweile, die sind schon weichgekocht. Wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Von daher war es ja wichtig, dass sie überleben und dass sie es schaffen. Als die Herrscher weg sind, geht die Rahab zu den Kundschaftern aufs Dach, um mit ihnen zu reden. Und was sie dann sagt, ist eigentlich das total Aufschlussreiche in der ganzen Story. Sie sagt, sie beginnt ihren Satz mit interessanten Worten. Ich weiß gar nicht, habe ich dafür eine Folie? Nö, habe ich nicht. Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Ich habe erkannt. Muss man sich fragen, okay, wie hat sie das denn erkannt? Und sie erzählt es ja dann. Sie sagt, woran sie es erkannt hat. Weil sie sagt dann, sie erzählt all die Stories, die sie ja gehört haben, die die Bewohner des Landes gehört haben von den Erlebnissen, die die Hebräer gehabt haben, seit sie aus Ägypten aufgebrochen sind. Wie sie das Schilfmeer durchgekommen sind, wie sie die Könige am Ostjordanland platt gemacht haben. Und sie wusste alles. Und so wie sie es erzählt, wussten offensichtlich alle alles. Also nicht nur sie hat das irgendwie gehört und dann hat sie gedacht, wow, ich habe das gehört und dann fand ich cool, ich habe es auch keinem erzählt. Sondern das ganze Volk hat das gewusst. Jeder hat diese Stories gekannt. Alle haben sie gekannt. Das ganze Volk, die dort gewohnt haben, jeder kannte es. Jeder wusste es. Also war es auch ganz logisch, wie scharf der König darauf war, die zwei Typen oder alle, die irgendwie in die Stadt kommen könnten, möglichst früh zu erwischen und ihrer habhaft zu werden und sie vor allen Dingen zu killen. Weil er wusste ja genau, wenn ich die nicht kille, passiert mir am Ende das, was denen, wo immer Osten ist, auf der anderen Seite des Jordan den Königen passiert ist, wie die platt gemacht worden sind. Und so wie die platt gemacht worden sind, werde ich ja dann, wenn es dumm läuft, geht es mir dann gleich. Also war das der einzige Schutz, den er hatte. Und er hatte die Stories ja auch gehört. Aber sie sagt, Sie sagt nicht, also ihr Kundschafter, ich hab erkannt, dass ihr viele seid. Und ich habe erkannt, dass ihr ein total mächtiges Heer seid. Und ich habe erkannt, dass wir weniger sind, schwächer sind, dümmer sind, keine Ahnung was sind. Das sagt sie alles nicht. Sie sagt eigentlich gar nichts über das Volk. Sondern sie sagt, erkannt habe ich nicht, dass ihr so toll seid, sondern erkannt habe ich, dass Gott, der Gott ist im Himmel und auf Erden und dass er es ist, der euch diesen Erfolg gegeben hat und nicht ihr selbst. Und weil es dieser Gott ist, stelle ich fest, das lege ich jetzt mal so in den Mund, aber so zwischen den Zeilen sieht man das ja, stelle ich fest, meine Götter, von denen kenne ich solche Stories nicht. Deshalb ist es wahrscheinlich klüger, ich schließe mich eurem Gott an, als ich gehe mit meinem Gott weiter. Und sie sagt, nein, sie hat etwas Zentrales verstanden. Es ist, ich meine, als wir über die Predigtserie hatten, als mit dem Auszug aus Ägypten, kamen wir auch an diesen Punkt von wegen, naja, das war ja kein Heer, was da aus Ägypten losgezogen ist. Das waren Ziegelbrenner, Ziegenhirten, Bauern, Feldarbeiter. Das waren ja keine Kämpfer. Das waren halt einfache Leute mit ihren Familien, die von Gott auf den Weg geschickt worden sind. So, jetzt geht's raus hier aus Ägypten und ich führe euch jetzt in ein Land, wo ihr dann endlich mal zur Ruhe kommen dürft. Was dann euer Land ist. Und das hat sie gewusst und das hat sie durchschaut und hat gemerkt, die wären nie dazu in der Lage gewesen. Und schon gar nicht kann ein Volk einfach mal ein Meeresstück trockenlegen, durchlaufen und zur richtigen Zeit das Wasser wieder kommen lassen, damit das Heer, was tatsächlich ein Heer ist, nämlich dass der Ägypter hinten dran absäuft. Das war ihr klar, das hat sie durchschaut. Und sie sagt, ich habe erkannt, diese Siege gehen nicht auf das Volk zurück, diese Siege gehen auf den Gott zurück, der dieses Volk segnet. Also, alle hatten die gleichen Informationen in Jericho. Alle haben das eigentlich gewusst. Alle wussten, wie das mit dem Schilfmeer war, alle wussten, wie das mit den beiden Königen im Ostjordanland war, alle wussten von den Siegen und Erfolgen, alle haben alles gewusst. Und im ersten Moment reagieren auch erstmal alle gleich, denn wir lesen ja, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut gegen euch, in keinem blieb noch Mut gegen euch, euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Hier kommt es nochmal, nicht weil ihr so ein tolles, mächtiges Heer seid, sondern weil Gott mit euch ist. Deshalb zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Also alle reagierten auf eine Art gleich und doch ziehen alle unterschiedliche Schlüsse für ihr Leben und für ihre Entscheidung. Und der Grund dafür liegt eben darin, Rahab sieht hinter diesen Geschehnissen Gottes Handeln und der Rest des Volkes tut genau das nicht. Die sehen halt das Volk. Da kommt ein Heer. Die machen uns platt, wenn es dumm läuft. Aber der Gott dahinter interessiert sie irgendwie nicht oder sie sehen ihn nicht oder sie erkennen es nicht. Für sie ist es vielleicht eher der Erfolg irgendeines fremden Volkes, das sie angreift. Ein Volk wie jedes andere. Ich meine, Jericho, wenn das so ist, dass das die älteste Stadt der Welt ist, dann hat die auch zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile existiert und sicher auch schon an verschiedene Höhen und Tiefen und Angriffe und sonst was erlebt, sonst hätten sie auch diese Mauerwerke nicht gebaut oder nicht bauen müssen, um sich entsprechend verteidigen und wehren zu können, sondern offensichtlich war das nötig, um ihren Reichtum zu schützen, um ihren wirtschaftlichen Erfolg zu schützen, um ihren Alltag zu schützen und ihr schönes, gemütliches, erfolgreiches Leben weiterleben zu können. Und da kommen die Störenfriede vom Ostjordanland gerade sehr ungelegen. (Kühlt) Das Volk verlässt sich lieber auf ihre massiven, fast unüberwindlichen Verteidigungsanlagen, auf ihre Stärke, auf ihren Reichtum. Entschuldigung. Und ja, gehen vermutlich davon aus, dass sie, gut, sie sind mutlos, aber das heißt ja noch nicht, dass man sie vielleicht nicht doch noch irgendwie schaffen könnte. Es sind ja auch nur Menschen, die da kommen. Aber sie hat erkannt. Gott nennt das Verhalten des Volkes in Jericho im Hebräerbrief ungehorsam. Dort lesen wir: Durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Hä? Die Ungehorsamen? Was wäre denn dann Gehorsam gewesen? Gehorsam wäre gewesen, sie hätten es alle gemacht wie die Rahab, oder? Irgendwie, hey, Kundschafter, wir haben erkannt, dass euer Gott, also die gleiche Story, das ganze Volk hätte es gemacht, das wäre dann wahrscheinlich der Gehorsam gewesen. Also deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir sehen, hey, sie haben es alle gesehen. Sie kannten alle die Geschichten vom Volk Israel, von den Hebräern, vom Auszug aus Ägypten bis jetzt zu dem Sieg. Aber sie ziehen unterschiedliche Schlüsse, nur die Rahab zieht den Schluss, Moment mal, da ist ein Gott dahinter. Dieser Gott ist der mächtige Gott, dem will ich nachfolgen. Und die anderen ziehen genau diesen Schluss nicht. Genau. Und so hätten alle eigentlich zu Gott umkehren können. Ja? Sie hätten alle mit Buße, mit Glauben, statt mit Widerstand reagieren sollen. Und das, was sie an Berichten gehört hatten, das waren gewissermaßen Warnungen, die Gott ausgesprochen hat. Sie haben alle alles gehört und es hätte ihnen zur Warnung dienen können. Und da fragt man sich natürlich, was sind eigentlich Warnungen, wenn Gott Warnungen ausspricht in dieser Form, was sind das denn dann? Und eigentlich, wenn Gott Warnungen ausspricht, sind es keine Drohungen, sondern zuallererst sind es Aufforderungen zur Buße, Aufforderungen zur Umkehr. Wenn du auf eine Klippe zurennst und jemand ruft dir zu und sagt, stopp, stopp, wenn du weiter rennst, stürzt du runter, dann ist es keine Drohung. Dann ist es die Warnung vor einer Tatsache, die kommen wird, mit dem Wunsch, mit der Hoffnung, dass du zuhörst und stoppst, damit du eben nicht runtersegelst, damit dein Leben gerettet wird. Oder? Das ist eine Warnung. Oh, das ist lieb, danke. Weiß auch nicht, wieso ich so einen kratzigen Hals habe. So. Wir kennen die Geschichte von Jona zum Beispiel. Kleine Klammer auf. Jona ist auch so eine Geschichte. Gott schickt Jona nach Ninive und soll dort Gottes Gericht ankündigen. Im Sinne von, hey Leute, Gott hat jetzt genug von eurem Widerstand, von eurem Scheiß, den ihr jeden Tag macht. Er hat es satt und deshalb macht er euch platt. Diese Stadt wird untergehen. Und was passiert dann in Ninive? Das Volk kehrt um. Das Volk tut Buße. Alle, komplett. Eine ganz andere Geschichte als hier in Jericho. Das Volk kehrt komplett um. Und was tut Gott? Er lässt von Ninive ab und sagt, okay, in dem Fall gebe ich Gnade. Und Jona ist ein bisschen sauer darüber, eigentlich ein bisschen frustriert. Und naja, gut, okay. Und sagt Jona 4, Vers 2, ja, ja, klar, ich wusste, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn, groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Oder eine andere Übersetzung heißt es, oder dass du gern vergibst. Das ist, so beschreibt er Gott und er trifft den Nagel auf den Punkt. Gott ist ein Gott, der Freude daran hat, gnädig zu sein, der es gerne ist. Gott schiebt hier die Geschichte, eine Gnadengeschichte in das Kapitel 2 vom Josua, woher alles um Kampf und Krieg und Gemetzel und Eroberung und was weiß ich was geht, Aber bevor das losgeht, schiebt Gott eine Geschichte ein und sagt, aber mein Herz ist, ich möchte retten. Ich möchte Gnade geben. Ich liebe die Menschen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir über Gott, dass er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das, was Gottes Herz ausmacht. Gott liebt es, gnädig zu sein. Wir singen es auch in einem Lied. Und du liebst es, gnädig zu sein, ist da eine Zeile. Das ist wunderbar. Das ist unser Gott. Rahab hat in all diesen Geschehnissen diesen Gott erkannt. Und nun kommen die Kundschafter zu ihr. In diese Haltung hinein. In dieses, ich habe erkannt. Das hat sie ja vorher. Erkannt hat sie ja nicht erst, als die Kundschafter kamen. Sondern die Kundschafter kamen in diese Situation hinein, wo sie bereits erkannt hatte und dachte, das ist meine Chance. Das ist mein Rettungsanker, der hier gerade kommt. Oder? Und ihr Erkennen Gottes setzt auch gleich in die Tat um und nutzt diese Chance. Sie setzt ihr eigenes Leben mit der Lüge aufs Spiel. Ja, tut's ja. Ich meine, hätten die Häscher spitz gekriegt, dass sie gerade völlig an der Nase rumgeführt werden, dann wäre sie dran gewesen. Dann hätten sie gerade mit platt gemacht mit den beiden Kundschaftern zusammen. Das wäre ihr Ende gewesen. Sie setzt ihr Leben für sie aufs Spiel. Und nun wünscht sie sich, dass wenn die Hebräer Jericho einnehmen, dass sie Rahab und ihre ganzen Angehörigen verschonen. Und die Kundschafter gehen auch auf diesen Deal ein, weil schließlich sind sie ja natürlich auch dankbar für das, was sie getan haben. Sie stehen in Rahabs Schuld. Jetzt handeln sie aber noch die Bedingungen aus, haben wir ja gelesen, unter denen sie aus ihrer Verpflichtung rauskämen. Also ihre Familie, die sie retten will, nicht in ihrem Haus sind, dann sind sie nicht verantwortlich dafür. Wenn sie verrät, dann ist der Deal auch geplatzt. Eigentlich klare Regeln und auch für nachvollziehbare Regeln. Und sie muss, damit alle das Haus erkennen, muss sie dieses karmesinrote Band in ihr Fenster hängen. Und das erinnert ja auch so ein bisschen an den Auszug aus Ägypten, ne, wo die Tore beschmiert wurden mit dem Blut des Lammes, damit der Todesengel vorbeigeht und die Erstgeburt verschont und quasi die Familien oder die da drin wohnen, nicht betroffen werden. Und so ist es hier ähnlich mit diesem Band, mit diesem roten Band kennzeichnen und dann gehen sie an dem Haus vorbei und verschonen es. Das Ganze ist ihre Lebensversicherung. Und sie verhilft ihnen dann zur Flucht, lässt sie runter und bindet dann das rote Seil ins Fenster. Im Jakobusbrief im Kapitel 2, Vers 25, da heißt es, ist aber nicht ebenso auch Rahab die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und bei ihr hat sich jetzt ihr Glaube, ihre Überzeugung, ihr Wissen, das ist der lebendige Gott, das ist der wahre Gott, das ist der mächtige Gott, vielleicht eher noch als der lebendige. Sie hat die Macht gesehen, oder? Das ist der, der alles ändern kann, das ist der, der mir mein Leben retten kann. Das hat sie in die Tat umgesetzt und hat gedacht, weil ich das glaube, setze ich jetzt alles daran, dass ich mit zu denen gehören kann, auf irgendeine Katzart. Ich will dazu gehören. Und sie hat geglaubt und die Kundschafter wurden verschont. Aber dieses Handeln hatte für sie natürlich auch noch eine ziemlich gefährliche Komponente. Und der Deal mit den Kundschaftern war für sie eigentlich hochgefährlich. Weil die Zeit, die ihr ja noch blieb, bis die Hebräer kommen, sie wusste nicht, wie lang das ist. Die Kundschafter werden ihr das nicht auf die Nase gebunden haben. Vielleicht haben sie es auch selber nicht gewusst. Weil die Kundschafter werden vermutlich schon aufgebrochen sein, bevor Josua gesagt hat zu seinem Heer, in 3 Tagen brechen wir auf. Aber genau, was war die Gefahr, was war das Risiko? Jetzt, die Zeit war eventuell knapp. Und jetzt musste sie ihre Familie in ihr Haus kriegen. Ihre Vater, Mutter, Cousine, Cousins, samt Vieh vielleicht sogar noch. Das wird ein ziemliches Gedränge geworden sein, aber egal, das Gedränge ist nicht das Problem. Ich muss jetzt überall hin und denen allen die Story erzählen. Oder ich muss jetzt zu meinen Eltern gehen, damit die in mein Haus kommen. Ich muss zu meinen Cousins und Cousinen gehen, mit deren Familien und denen erzählen, A, ich habe da ein paar Kundschafter kennengelernt. Das ist schon eine ganz gefährliche Botschaft. Weil wer garantiert ihr, dass jetzt nicht der Cousin denkt, was bist denn du für eine Verräterin, du blöde Kuh? Oder? Du verrätst unser Volk. Und rennt womöglich zum König und sagt, die dumme Nuss hat uns verraten. Und der König sagt, dann machen wir sie den Kopf kürzer. Und alles, was in ihrem Haus ist. Das könnte ja auch noch sein. Vielleicht hat sie schon 2, 3 Cousins und Cousinen mit Familie im Haus gehabt, die sie überzeugen konnte. Aber der vierte, der sagt, das Spiel spiele ich nicht mit. Du bist eine Verräterin. Das war sicher, das war ein großes Risiko. Oder was macht sie, wenn ihre Familie das Ganze nicht glaubt und sie zwar nicht verrät, aber sagt, ja, das ist halt dein Glaube. Das ist schön für dich. Ist okay. Weißt du, ich finde es gut, jeder muss so seinen Glauben haben. Aber bitte lass mir meinen. Ja, also geh du in dein Haus, ich gehe in mein Haus. Das mit dem roten Band finde ich eine tolle Idee. Ich habe hier auch ein grünes. Das grüne Band der Sympathie. Ich hänge vielleicht das raus. Ich könnte auch viele andere Farben. Okay, sorry. Oder was passiert? Was passiert, wenn jemand blöde Fragen stellt wegen diesem dusseligen roten Seil? Ich meine, wer ist schon so blöd und hängt sich ein rotes Seil ins Fenster? Da kommen doch garantiert Leute, die fragen, sag mal, was machst du eigentlich mit diesem komischen Ding da in deinem Fenster? Was soll das? Ja, was erzählt sie denn dann? Ja, weißt du, ich fand das schön, ich mag Deko. Ich dekoriere immer sehr gerne meine Fenster. Letztes Jahr habe ich einen Kürbis hingehängt. Jetzt kommt halt mal ein rotes Band. Ich habe mir versucht, mir das so vorzustellen und habe gesagt, was erzählt man denn dann? Sie hat ja eigentlich den Deal nur gemacht für ihre Familie. Aber jetzt könnte ja irgendein Nachbar kommen und fragen, was macht sie denn dann? Also, das ist eine komische Frage, ne? Ihr könnt ja auch dann sagen, ja gut, dann lasse ich den Nachbarn auch in mein Haus, erkläre den zum Verwandten. Ja, warum nicht? Hätte ja keiner gemerkt. Aber es sind ja so Fragen, was passiert denn dann eigentlich? Oder die nächste Frage, die auch riskant ist, jetzt ist diese ganze Sippe im Haus. Alle, die ihr geglaubt haben, alle sind sie jetzt da. Das Ding ist bumsvoll, dieses Haus. Wahrscheinlich stinkt es auch, weil die ganzen Schafe und Ziegen auch noch mit reingepfercht worden sind, weil die wollen sie auch mitnehmen, wenn es dann weitergeht. Weiß ich nicht, nehme ich aber an. So, und jetzt vergeht ein Tag und noch ein Tag und noch ein Tag und die Leute fragen langsam, du sag mal, bist du eigentlich sicher? Also ich meine, ich fand die Geschichte schon ganz plausibel, aber außerdem, wir könnten mal ein bisschen einen kleinen Spaziergang draußen machen. Bist du wahnsinnig? Bleibst hier im Haus. Wir wissen doch nicht, wann die kommen. Naja, komm, es wird jetzt nicht so schlimm sein. Nein. Also solche Diskussionen können auch losgegangen sein. So von mir, ach komm. Oder hast du dich überhaupt, also vielleicht haben die dich auch vergessen. Vielleicht sind die auch schon lange Richtung Norden abgezwuckelt, Richtung, und nehmen einen ganz anderen Weg. Und wir sitzen hier und verarchen uns ins Haus ein. Und die kommen vielleicht auch Zweifel auf, oder? Also vielleicht auch bei der Rahab. Wir wissen das alles nicht, aber wenn wir mal versuchen, uns in diese Situation hineinzuversetzen, können wir uns nicht das vorstellen, dass das gegangen sein könnte. Aber Rahab hat alles auf eine Karte gesetzt, nämlich auf die Gott rettet mich. Auf diese Karte hat sie alles gesetzt. Und das war, die Fragen habe ich nur gestellt, um zu zeigen, wie lebensgefährlich das für sie war, auf diese Karte zu setzen. Und wir merken daran schnell, dass der Glaube, von dem hier auch geredet ist, der hier aktiv wird, das war nicht irgendwie so ein Larifari-Glaube. Ja, doch, ich glaube eigentlich schon, die sind schon ganz mächtig, dieser Gott, ne, und mit seinem Volk. Das war ein Glaube, der offensichtlich ihr ganzes Herz umgekrempelt hat und sehr viel von ihr abverlangt hat um aktiv zu werden. Ich hatte mir einen Spaß erlaubt, ich wollte ganz anders mit der Predigt anfangen und habe mal so geguckt, was sind denn so beliebte Vornamen, Mädchenvornamen? Kein Mensch käme auf die Idee, seine Tochter Rahab zu nennen, oder? Weil man denkt immer gleich, Rahab die Hure. Und so ist die Assoziation. Aber wenn man sich diese Geschichte von der Rahab anguckt, muss man sagen, das ist Rahab die Heldin. Das ist Rahab die Wahnsinnsfrau, oder? Also man kann seine Tochter mit gutem Gewissen Rahab nennen. Weiß wahrscheinlich heute sowieso die wenigsten, was eine Geschichte dahinter ist. Aber das ist eine Wahnsinnsfrau gewesen. Und es wundert uns auch nicht, im Hebräer 11 wird sie uns auch als Glaubensheldin vorgestellt. Sie ist in der Liste der Glaubenshelden. Klammer auf, Josua zum Beispiel nicht. Klammer zu. Der wird da nicht aufgelistet, obwohl er auch ein Glaubensheld ist, natürlich, aber er steht dort nicht in der Liste. Sie schon. Und das Interessante ist, auch nach der Eroberung Jerichos, das werden wir dann in 2 Wochen hören, sie wird gerettet und sie wird komplett in das Volk integriert. Es ist ein Hebräer, der sie heiratet. Wie bitte? Ein Hebräer, der eine heidnische Prostituierte heiratet. Nein, ein Hebräer, der eine Frau heiratet, die mal Heidin war und die eine blöde Vergangenheit hat. So what? Aber die offensichtlich Gnade gefunden hat in Gottes Augen. Und sie gehört dazu. Und nicht nur das, sie wird aufgenommen in das Volk. Als eine von ihnen. Sie wird die Ur-Urgroßmutter von König David. Sie wird die, keine Ahnung, wie viel Urs, Großmutter von Josef. Dem Mann von Maria. Oder? Also das ist schon beeindruckend, wie Gott diese Frau rettet und dann in sein Volk integriert. Und was lernen wir daraus? Genau, das waren die Fragen. Ja, okay. Richtig. Gott liebt es zu retten. Gott liebt es zu retten. Ich habe vorhin schon gesagt, Gott schiebt hier ein Kapitel ein, wo man sich fragt, was soll denn dieses Kapitel an dieser Stelle? Alle stehen da mit gewetzten Schwertern und dann kommt so eine Liebesgeschichte Gottes, oder? Wo man sich fragt, hä? Aber offensichtlich ist es Gott so ein Anliegen, zu sagen, ja, ich liebe mein Volk und ja, ich führe meine Verheißungen aus und ja, ich meine es gut, aber ja, ich liebe die Menschen. Ich liebe die Menschen, die ich geschaffen habe. Und wenn sie zu mir umkehren, will ich sie auch retten. Ich will sie retten. Es ist mir ein Herzensanliegen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns das bewusst machen. Gott offenbart sich, das ist der zweite Punkt, Gott offenbart sich und er offenbart sich allen Menschen. Da hat keiner eine Ausrede. Das Volk in Jericho, sie haben alle alles gewusst. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber es gibt auch immer noch Menschen, die von Gott noch nie was gehört haben. Aber in Römer 1 lesen wir, dass im dümmsten Fall, im schlimmsten Fall, können wir Gott aber in der Schöpfung erkennen. Gott offenbart sich. Gott hat sich offenbart. Wir können ihn erkennen. Alle können sehen und hören. Und trotzdem reagieren wir aber alle unterschiedlich. Und unterschiedliche Schlüsse können wir aus dem, was wir sehen, ziehen, kennen wir auch. Bleiben wir bei der Schöpfung. Wir können die Schöpfung sehen in ihrer Brillanz, wie die Tiere funktionieren, wie die Körper geschaffen sind, wie Zusammenhänge, physikalische, biologische, keine Ahnung was für Zusammenhänge da sind. Wir können staunen über einen Gott, der das geschaffen hat. Oder wir können Gott einfach wegdiskutieren und sagen, nein, das ist die Schöpfung selbst. So wie die Menschen in Jericho es gemacht haben, nein, das sind die Hebräer selbst. Nur die Rahab hat gesagt, nein, das ist Gott. Und genauso können wir aus dem, was wir sehen, natürlich auch unterschiedliche Schlüsse ziehen. Aber wichtig ist, dass wir mit uns hineinnehmen lassen, zu tun oder zu erzählen von all diesen guten Taten und Werken, die Gott in unserem Leben getan hat, in unserer Geschichte getan hat, an uns getan hat und das weiter zu erzählen, dass die Menschen diese Stories kennen, damit die Menschen hören, wer Gott ist, wie er ist, was er getan hat was immer sie dann damit tun. Aber alle sollen es gehört haben und alle sollen es hören und alle sollen es wissen. Unser Handeln hat Konsequenzen. Unsere Entscheidung hat Konsequenzen. Und gerade auch, wenn wir als die, die Jesus kennen und die ihn in unserem Leben erlebt haben, auch wie, gerade wir müssen uns auch bewusst machen, wie wichtig es ist, dass wir uns auch von Gott gebrauchen lassen als Botschafter, um es zu erzählen. Weil egal was der Mensch mit dem Erkennen Gottes tut oder mit dem Hören von dem Wort tut, er muss es mal gehört haben. Und es ist wichtig, dass wir da unseren Auftrag machen, weil egal, jede unserer Entscheidungen hat Konsequenzen. Es gibt nur ein Für oder ein Gegen Gott. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt kein, ja, mal gucken. Ich finde Gott auch ganz toll, aber es hat keine Konsequenzen für mich und mein Leben. Das gibt es nicht. Es gibt keine Grauzone. Es gibt ein Schwarz und ein Weiß. Ich gehöre dazu, ich gehöre nicht dazu. Ich folge Gott nach, ich folge ihm nicht nach. Ich gehöre zu ihm, ich gehöre nicht zu ihm. Ich gehöre zu seinem Volk, ich gehöre nicht zu seinem Volk. Ich werde ewiges Leben haben, ich gehe verloren. Das ist die Bandbreite, das sind die zwei Ausgänge unseres Lebens. Und deshalb ist es so wichtig. Rahab hat das erkannt, die hat gewusst, entweder ich gehe drauf oder ich überlebe. Entweder ich gehe mit dem Volk, das nicht zu Gott gehört, drauf, oder ich schließe mich Gott an, vertraue mich ihm an, ich demütige mich unter seine Herrschaft, gehöre zu seinem Volk und werde leben. Und die gleiche Entscheidung ist die Entscheidung, vor die uns Gott immer auch heute stellt. Und es gibt einen Weg. Es gibt nur einen Weg der Rettung. Das rote Band. Nein, wir hängen kein rotes Band ins Fenster. Und nein, wir müssen auch kein Blut mehr an unsere Tür schmieren. Aber wir brauchen das Blut Jesu. Das klingt jetzt so mystisch. Aber Gott hat selber einen Weg geschaffen, um uns aus unserer verlorenen, aussichtslosen Situation gefangen zu sein unter die Sünde, in Rebellion gegen Gott zu leben, herauszuholen, als er seinen eigenen Sohn ans Kreuz gebracht hat und Jesus aus Liebe zu uns, als Sohn Gottes, ganz Mensch, ohne auch nur ein bisschen Schuld in seinem Leben zu haben, stellvertretend für uns alle Schuld, alle Strafe, die wir verdient hätten und verdient haben, auf sich zu nehmen. Und er ist am Kreuz für uns gestorben. Und dieses Blut wurde vergossen. Und dieses rote Blut ist das Blut, was uns rettet. Was die Rettung darstellt für uns. Ich meine, wir, die wir Jesus kennen, wissen das. Dass das der Weg ist. Dass Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Durch niemanden sonst. Das ist die Botschaft der Rettung. Genau. Und wer sich zu Gott wendet, wird zum Botschafter für seine Nächsten. Wie die Rahab. Weil die ist dann zu ihrer Familie gerannt und hat gesagt, denen muss ich das allen erzählen, damit sie auch in mein Haus kommen, wo das rote Band das Zeichen der Rettung ist, damit sie auch gerettet werden können. Und das ist unser Auftrag als Christen, dass wir rausgehen und den Leuten erzählen, hey, es gibt nur einen Weg der Rettung und das ist Jesus Christus. Und außer ihm gibt es keinen. Und diesen Weg der Rettung hat Gott selber geschaffen, weil wir es nie gekonnt hätten. Wir sind wie die Menschen in Jericho. Es gibt keinen Ausweg. Das Ende naht. Irgendwann. Wir sitzen im Haus und warten darauf, dass es irgendwann kommt. Und man kann natürlich dann auch in so Zeiten kommen, wo man sagt, meine Güte, das geht aber jetzt schon lang. Wann ist es denn endlich soweit? Weil hier wird es langsam eng. Ich wünsche mir, dass es hier noch richtig eng wird in diesen Räumen und in allen Gemeinden. Die Buden alle bumsvoll werden, weil immer mehr sagen, doch, ich will zu diesem Volk gehören und mich mitretten lassen durch Jesus und mit zu seinem Volk gehören. Und allerletzte, unsere Hoffnung wird belohnt. Weil wir haben die Verheißung, Jesus kommt wieder. Was es für die Menschen, was es für die Ruth heißt, hören wir in 14 Tagen. Glaube ich, ne? Ich glaube, in 14 Tagen ist David mit dem Fall Jerichos dran. Genau. Was es für die Ruth, nee, für die Rahab heißt, danke, ja. Das hören wir in 14 Tagen. Amen.